Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, dann können wir eigentlich loslegen. Guten Tag oder guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh, Sie hier im Namen der portugiesischen Botschaft und Sie begrüßen zu können. Sie haben ja sicherlich gestern Abend schon mit Freude vernommen, dass Portugal 2021 Schwerpunktthema der Leipziger Buchmesse sein wird. Und nicht nur Portugal, sondern die portugiesische Sprache und der portugiesische Sprachraum. Und daher ist es nur zwangsläufig oder leicht zu verstehen, dass heute Morgen hier auf dem Podium kein portugiesischer Schriftsteller aus Portugal sitzt, sondern heute haben wir Brasilien und mit Bernardo Carvalho, einer der großen Stimmen der brasilianischen Literatur. Bernardo Carvalho wollte eigentlich gar kein Schriftsteller werden. Er träumte immer von einer Karriere als Filmemacher, als Regisseur, ist dann aber zunächst beim Journalismus gelandet. Er war Auslandskorrespondent für die Folha de São Paulo, eine der größten brasilianischen Zeitungen. Er war Auslandskorrespondent in New York und in Paris. Fing dann aber an zu schreiben und hat debütierte 1993 mit dem Erzählband Aberração. Seitdem hat er weitere 13 Romane vorgelegt, die in viele Sprachen übersetzt wurden, mit vielen Preisen ausgezeichnet wurden. Er bekam zweimal den Prêmio Jabuti, eine der höchsten literarischen Auszeichnungen Brasiliens. Er teilte sich den, damals hieß der Preis noch Portugal, den Telekom Literaturpreis mit Dalton Trevisan. Und für seine beiden Romane, ich habe sie immer mitgebracht, ist ja immer ganz gut, wenn man auch mal so die Bücher in echt sieht, Simpatia pelo Demonio und Reproduzão, war er ebenfalls wieder für den Premio, der mittlerweile in Oceano umgetauft wurde, Finalist bei diesen Preisen. Wir konzentrieren uns heute auf seinen Roman Simpatia pelo Demonio. Der Titel inspiriert sich, geht auf einen Song der Rolling Stones zurück, Sympathy for the Devil. Bernardo wird erst ein Stück aus diesem Roman auf Portugiesisch lesen. Er wird auch erklären, die Szene, die er liest, und ich werde dann anschließend auf Deutsch lesen und wir werden über den Roman dann reden. Und am Ende werden Sie also auch noch, wie gesagt, da wir nur eine halbe Stunde haben, können wir also keine große Diskussion führen, aber vielleicht wird dann noch abschließend die Gelegenheit zu einer, maximal zwei Fragen sein. Soweit zum Prozedere. Bernardo, Baile.
Eu explico então o que, que é. Bom, eu vou ler um trecho do romance que, na verdade, é a descrição de um dos personagens principais, são três protagonistas, um deles é um palhaço, um ator de teatro. E esse trecho que eu vou ler, na verdade, é uma peça que ele apresenta num festival de mulheres palhaças em Nova York.
Also, ich würde gerne würde anschließend den Auszug aus dem Roman lesen. Der Roman hat drei Protagonisten. Einer dieser Protagonisten ist ein Clown. Und dieser Clown, der kommt gerade von einem Clown-Festival für Frauen, das in New York stattfand.
A peça que ele acabara de apresentar, coberto com uma burca, no Festival de Mulheres Palhaças de Nova York, era obviamente uma provocação. Quando os holofotes se acenderam, a figura de burca já estava no centro do palco, imóvel, coberta da cabeça aos pés, de modo que não dava para saber que era só um homem. Foi só quando começou a falar com a voz rouca e a solenidade de quem traz mais notícias que os espectadores, entendendo que estavam diante de um travesti, começaram a rir. Vim porque vi meus irmãos morrerem sob o fogo americano. Não sei se vocês sabem, mas os americanos fizeram uma merda danada no Iraque. Vim aqui porque perdi minha casa, minha família. Vim me vingar. Vim aqui seguindo meu marido, que vai ali na frente. Ele é aquele que tem pernas tortas e anda como um barril balançando de um lado para o outro. O jeito dele andar me irrita mais do que qualquer outra coisa. Quero morrer vendo ele andar, para não ter dúvida que estou indo em boa hora. Não quero me arrepender. Não quero ter dúvida de que é melhor ir embora a continuar com a visão desse espetáculo patético. Não há nada mais irritante no mundo do que meu marido andando. Por isso, pedi que fosse na frente. Apelei para a submissão da mulher quando percebi que desta vez ele queria que eu abrisse o caminho. Não, sempre fui atrás. Não vai ser agora, na reta final, que você vai me forçar a tomar a dianteira. Para o meu marido, toda mulher é uma inimiga em potencial e uma traidora. Ele temia que eu não explodisse. Ha! Queria ter certeza de que eu não ia abandoná-lo na última hora. Deixar ele explodir sozinho. Lá vai ele, como um barril de pólvora balançando de um lado para o outro. Planejamos este dia com muita antecedência. Quer dizer, meu marido planejou, porque eu não penso. Ele me disse que eu estava revoltada com a perda de meus irmãos sob o fogo americano. Meu irmão mais velho me currou quando eu tinha 12 anos. O do meio, quando eu tinha 15. E o menor, que era 2 anos mais moço que eu, quando eu tinha 20. Os três garantiram ao meu marido que eu era virgem. Os três deram sua palavra de honra e o ameaçaram de morte se depois de me desvirginar na noite de núpcias, ele por algum acaso pensasse em me devolver, alegando que tinha sido enganado e que eu não era virgem. Meu marido me disse que o que eu queria era vingar a morte dos meus irmãos mortos sob o fogo americano. O que é que eu podia dizer? Ele me mandou repetir para ter certeza de que estava morta de raiva. Sim, estou morta de raiva. Vou vingar a morte de meus irmãos, soldados de Deus. Estou morta de raiva e vou vingar a morte de meus irmãos, soldados de Deus. Está tudo gravado, para depois ninguém duvidar. Meu marido é um homem desconfiado. Não queria que depois o acusassem de ter me forçado a fazer o que eu não queria. Na verdade, para quem olha de fora, tenho mais razões para querer vingar a morte de meus irmãos do que ele, que é cunhado. E, além do mais, eles os enganaram. Ele devia estar contente por terem morrido sob o fogo americano. No vídeo, ele diz que está vingando a morte dos irmãos dele, que caíram sob o fogo americano. Meu marido não tem irmãos, mas ninguém sabe. No vídeo, ele está usando o termo no sentido mais genérico, majestático. Meus irmãos, meu povo. Meu marido sempre teve uma propensão profética. Agora, lá vai ele, como um barril oscilante. Não foi à toa que sugeri uma festa de casamento para a ocasião. Tem um peso simbólico no meu caso. E foi a minha única contribuição. Tudo foi sincronizado para detonarmos nossas bombas ao mesmo tempo. Eu, para falar a verdade, não aperto esse botão enquanto ele não apertar o dele. Nunca me deixou ir na frente. Não vai ser agora que eu vou me adiantar. Vou deixar ele ir primeiro, aperto depois. De repente, ouvia-se uma explosão, mas a mulher continuava ali, em pé, impávida, olhando para a plateia. Meu marido acaba de explodir, e eu de me dar conta de que esqueci o detonador no carro. Ha! É o que lhe chamam de inconsciente, eles, os americanos. As pessoas estão correndo como loucas à minha volta. Como vocês já entenderam, este é um lobby de hotel, e agora eu estou correndo com elas, na mesma direção, desenfreada, para fora deste lugar onde um atentado suicida acaba de ocorrer, durante uma festa de casamento. Corro como se fosse uma vítima potencial. A única diferença é que estou coberta de bombas. É isso.
Das ist der eine Teil. Und zwar der, einer der andere Protagonist des Romans ist Rato. Rato ist ein Mann mittleren Alters, der jahrzehntelang für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet hat, zur Gewaltprävention in alle Teile der Welt, vor allem in den Nahen Osten, abkommandiert worden war und immer wieder dort hinreist. Das ist so die Gewalt, die von außen kommt, also Krisenherde, Konflikte, Terrorismus. Dann gibt es aber auch, und das ist viel subtiler, aber letztlich viel toxischer oder mindestens genauso toxisch wie der Umgang mit der äußeren Gewalt, ist die Gewalt, die in ihm steckt. Und dieses Gewaltpotenzial, das entdeckt er in einem Rator, in einem Theaterfoyer in Berlin, als er einem Mann begegnet und sich daraus eine Liebesbeziehung entspinnt, die wirklich hochgradig toxisch ist, die ihn aus der Bahn wirft. Und ja, das werden wir dann sehen, wie das. Ich lese dann einen Abschnitt aus dieser Begegnung im Theater in Berlin vor. Erzählen ist so etwas wie sich verdoppeln. Während er zu dem Mann, der im Hotelzimmer auf dem Fußboden liegt, in einer Sprache spricht, die der Mann nicht versteht. Während er die eigene Stimme hört und das, was er zu dem Mann sagt, sieht sich Rato an dem Abend der Begegnung im Theater die Wohnung verlassen, in der er vor 3 Jahren in Kreuzberg gewohnt hat, und folgt dem Mann, der selbst ist, zur U-Bahn Schlesisches Tor. Er sieht sich, wie er die Treppe hinaufgeht, vorbei an einem Bettler, wie er sich beeilt, um nicht die Bahn zu verpassen, die gerade in die Station eingefahren ist. Er weiß noch, dass es ein wunderschöner Abendhimmel war, im Übergang vom letzten Tageslicht am gleißenden Horizont zu den funkelnden Sternen im tiefen Blau des Zenits. Wenn es möglich wäre, in die Vergangenheit zurückzukehren, würde er zu sich selbst sagen, sich, dem Mann, der auf dem Bahnsteig entlangläuft, um die Bahn zu erreichen, zuzurufen, wie die Stimme Gottes oder die Stimme eines Schutzengels: Bleib stehen, bevor es zu spät ist. Er würde alles dafür geben, wenn er damals gewusst hätte, was er jetzt weiß. Denn dann hätte er stehen bleiben und umkehren können, solange es ihm noch möglich war. Doch nun, angesichts des verletzten Mannes auf dem Fußboden mit einer Sprengstoffweste, die nicht detoniert ist, bemüht er sich zu glauben, denn anderes bleibt ihm nicht übrig, auch wenn er immer weniger davon überzeugt ist, dass die Toten, seine Toten, all jene, die er im Lauf seines Lebens zu retten versucht hat, ihn gezielt zu seinem Wohl zu dieser Begegnung in Berlin getrieben haben, um ihn vor einer neuerlichen Prüfung zu stärken. Seit jenem Abend versucht er zu glauben, wenn auch immer weniger davon überzeugt, es könnte in jener Begegnung in einem Berliner Theater einen anderen Sinn geben als den Tod an sich. Das nennt man positives Denken. Die Dozentin war wenige Straßen weiter untergebracht. Sie hatten vereinbart, sich auf dem Bahnsteig zu treffen und gemeinsam zum Theater zu fahren. Im letzten Moment rief sie an und sagte, sie sei zu spät dran, sie habe die Karte schon, sie komme nur gerade noch rechtzeitig aus dem Haus und werde ein Taxi nehmen. Rato musste seine Karte noch an der Kasse abholen. Er wollte nichts riskieren, er fuhr allein los. Es wäre besser gewesen, er wäre nicht gefahren oder zu spät gekommen und hätte das Stück verpasst. Was im Theaterfoyer geschah, hätte verhindert werden können, wenn er damals gewusst hätte, dass auch Tod und Gewalt sich verabreden, wo man am wenigsten damit rechnet, höchst opportunistisch, etwa einen Erschöpfungszustand ausnutzend, der sich einstellt, wenn der heimgekehrte Krieger nicht mehr auf der Hut eine offene Flanke bietet, wenn er sich lebendiger fühlt, glücklich ist und nicht glauben kann, dass seine nach gewonnener Schlacht von Wünschen und Zukunftsplänen erfüllte Seele sich hier an Ort und Stelle verflüchtigen könnte, bis nichts mehr bleibt. Für Sieger muss das Sterben ein überstandener Albtraum sein, ein Historienfilm, etwas, das vollkommen ausgeschlossen ist. Für Rato, an die schlimmsten Anblicke gewöhnt, war jeder Tod die Folge irgendeiner Art von Gewalt, die er zu seinem Pech dort aber nicht erkennen konnte. Ich lese noch also den Abschluss, also dieser Szene im Foyer des Berliner Theaters vor, wo sich die beiden also erstmal so, ja, wo es funkt zwischen den beiden. Sie stritten miteinander, aber es war ein höchst merkwürdiger Streit. Der eine tat, als wäre es kein Streit, während der andere ihn ignorierte. Plötzlich, nach kurzem Überlegen, stand der Ältere auf und stellte sich in die Schlange, die sich vor der Tür zum Zuschauerraum bildete, denn die Plätze waren nicht nummeriert. Der Jüngere widmete sich, von Ratus Blick unbeeindruckt, weiter seiner Lektüre. Schließlich war es nicht die Anwesenheit des Älteren, die ihn davon abgehalten hatte, Ratus Interesse zu erwidern. Er, der Jüngere, war derjenige, der die Spielregeln bestimmte. Er führte das Kommando, er hatte die ganze Strategie entworfen. Als schließlich die Dozentin das Foyer betrat und Rato sich erhob, um sie zu begrüßen, geschah Unglaubliches. Noch bevor sie von Weitem zurückwinken konnte, nachdem sie ihn schon lächelnd erkannt hatte, war sie gezwungen, in der Bewegung zu ihm hin innezuhalten und jemanden zu begrüßen, der sich zwischen sie und Rato begeben hatte. Derselbe Mann, der Jüngere, mit dem Rato zum damaligen Zeitpunkt bereits entschlossen war, den Rest seiner Tage zu verbringen, ohne auch nur ein einziges Wort mit ihm gewechselt zu haben, dieser Mann küsste die Dozentin wie ein alter Freund auf die Wange. Der jüngere Mann, der bis dahin nichts hatte ablenken können, auch nicht die Unvernunft und das Verlangen eines Mannes, der ihn hartnäckig aus wenigen Metern Entfernung beobachtete, hatte seine Lektüre abgebrochen. So wie er sie das Foyer betreten sah, als hätte er schon immer alles im Auge gehabt und war Rato zuvorgekommen, um sie zu begrüßen. Er war ein wandelndes Oxymoron, ein schamloser Simulant, ungläubig angesichts dessen, was ihm immer noch wie ein Wunder vorkam, wie reiner Zufall, ging Rato vorsichtig näher und nun zum ersten Mal, als hätte er jede Bewegung geübt und befände sich nur dort, um ihm zu begegnen, postierte der Jüngere sich vor Rato, die Arme seitlich am hageren, schutzlosen Körper, wie um sich zu ergeben, was den kindlichen Aspekt seiner Verführung unterstrich und strahlte ihn offen lächelnd an. Da spürte Rato, gelähmt, wie von einem Blitz getroffen, dass er verloren war. Ein toter Mann. Nur konnte er, gleich einem Kind, nicht verstehen, dass der Tod unumkehrbar ist. Soweit die Szene aus dem Roman. Sie wurde von Karin von Schweder-Schreiner übersetzt. Karin von Schweder-Schreiner hat auch die 4 Romane von Bernardo Carvalho, die auf Deutsch erschienen sind, Mongolia, Neun Nächte, 300 Brücken und die Sonne geht in São Paulo unter, hat sie alle vorzüglich ins Deutsche übertragen. Sie wäre gerne heute auch hier zugegen gewesen, ist aber aus beruflichen Gründen verhindert. Bernardo, was hat dich dazu geführt, einen Roman über Gewalt zu schreiben und eine Gewalt, die von außen kommt, an Kriegsschauplätzen spielt und eine Gewalt, die in dem Protagonisten selbst angelegt ist. Bernardo, que te levou?
Eu acho que, bom, na época em que eu houve uma coincidência aí entre uma experiência pessoal, que uma espécie de crise da meia-idade, em que todas as questões amorosas e sexuais começam a degringolar, né, a entrar em decadência. E isso, eu estava no meio desse processo aí, quando houve tanto o atentado do Bataclan, quanto pouco depois, meses depois, ou talvez um ano depois, não me lembro ao certo, daquela boate gay na Flórida.
Enfim. Also, es ist so, ich habe. Also zwei Dinge fielen zusammen, die mich zu diesem Roman führten. Zum einen ist da also so eine Art Midlife-Crisis, also in der ich steckte. Also ich habe mich dann also so über meinen ganzen emotionalen Werdegang Sexualität gefragt. Auch spürt, ja, vielleicht ist das also zu Ende, das ist nicht mehr so stark wie früher. Und als ich mitten in dieser Krise, in diesem Prozess halt steckte, da gab es zwei terroristische Anschläge, zum einen in Frankreich, der in Bataclan in Paris und ein halbes Jahr später in einem Nachtclub oder einer Disco in Florida.
E talvez pareça óbvio, talvez seja óbvio para outras pessoas, mas para mim, naquele momento, talvez pela crise pessoal pela qual eu estava passando, me pareceu muito gritante, muito, muito peculiar que, nos dois casos, a ideia do prazer do outro fosse insuportável.
Als ich also mir all diese Fragen stellten, dann geschahen diese Attentate und bei beiden und oder was mir vorher gar nicht so klar war, war, dass es die Negation, dass die Negation des Vergnügens oder der Lust des anderen im Mittelpunkt standen.
Então eu comecei, quer dizer, eu não sei até que ponto, quer dizer, eu tive consciência dessas coisas naquele momento, né, no calor da hora, mas pouco a pouco eu fui criando uma narrativa e uma estrutura narrativa em que essa, e sobretudo um personagem, que é esse personagem do rato, que é um personagem que escolhe trabalhar com a violência internacional, em zonas de guerra, em zonas de conflito, como mediador de guerra e de zonas de conflito, e que tem talvez a consciência, uma semiconsciência de uma incapacidade pessoal, interior, de lidar com as questões amorosas e, sobretudo, de lidar com uma violência íntima, né, uma violência interior.
Ja, und ich muss ja dazu sagen, dass also Rato, der arbeitet ja also für humanitäre Organisationen als Konfliktmediator, als Schlichter und Berater. Er ist aber andererseits, und das drückt sein Gespaltensein aus, unfähig mit dem Gewaltpotenzial, das er in sich trägt, umzugehen und ja.
E aí o que acontece no romance é que parece que ele criou uma situação de proteção pela profissão, né? Quer dizer, profissionalmente, ele mais ou menos ele blindou uma fragilidade pessoal. E só que isso é quando começa o romance, enfim, na segunda parte do romance, ele é confrontado na meia-idade também, com um outro personagem, que é o Chihuahua, e esse Chihuahua, como, sei lá, kryptonita para o super-homem, uma coisa assim, é o elemento que vai justamente desmontar essa blindagem e esse arcabouço que ele acabou criando em torno dele para protegê-lo justamente dessa... por causa dessa fragilidade, né?
Ja, also Rato war es ja bisher so gelungen, sich gegen alles und vor allem gegenüber seiner eigenen Verletzlichkeit abzuschotten. Also der hatte sein Leben im Griff, konnte diese ganze Konfliktberatung machen und bis zu dem Zeitpunkt, wo Chihuahua, und das ist also diese Figur, die er im Theaterfoyer in Berlin begegnet, also bis ihn dieser Chihuahua völlig destabilisiert und noch tiefer und ihm auch seine eigene Verletzlichkeit vor Augen führt.
Eu acho que o romance ele é a história desse encontro. Na verdade, é um encontro de três personagens, porque há um terceiro que é o palhaço, né, que eu acabei de ler esse trecho. E de alguma forma, não é por acaso que o encontro se dá num foyer de um teatro. Todo o romance é construído como se fosse uma cena teatral, enfim, é como se fosse um teatro no sentido de uma encenação, né? Não sei se isso daí em alemão também tem esse, mas em português tem o sentido de você criar uma cena de teatro na vida cotidiana, é como se você criasse uma situação premeditada, enfim,
Ja, und in dem Roman, also wie gesagt, es gibt ja drei Figuren und die sind auch eng aufeinander bezogen. Also es ist einerseits Rato, der Konfliktberater, dann der Clown, der und die dritte Figur ist Chihuahua, der das Ganze also ja aus den Angeln hebt und es ist also kein Zufall, dass das Ganze im Foyer eines Berliner Theaters spielt, weil das Ganze ist also schon als dramatische Szene angelegt. Ja, jetzt gucken schon wieder alle auf die Uhr. Habe ich jetzt noch 5 Minuten, um einigermaßen einen runden Abschluss zu finden? Was mich an dem Roman noch sehr beeindruckt hat, ist einfach so dieses der Wechsel von Schauplätzen. Er spielt in Berlin, er spielt in New York, er spielt im Nahen Osten, spielt auch in Brasilien, und aber allerdings nur am Rande. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft Bernardo das, diese verschiedenen Schauplätze so und auch die Personen so wunderbar aufeinander zu beziehen, dass man das Gefühl hat, also man nimmt an, ja.
Eu acho que tem a ver com a questão da identidade, é essa a pergunta, não é?
Não, a questão foi como chega com tanta facilidade juntar tantos fragmentos e indo de um país para outro, do Rio para Nova York, de Berlim.
Pois é, mas eu acho que isso tem a ver com uma espécie de uma obsessão anterior, que vem desde o primeiro romance, que, ao contrário do que é hegemônico hoje, e hoje eu acho que a hegemonia, tanto na literatura como no gosto da literatura, no que os leitores querem, tem a ver com duas palavras que se tornaram uma espécie de regra absoluta, como se fossem Deus ou a natureza, que é empatia e identidade, né?
Ja, also ich wollte ja einfach, ich habe mich auf so zwei Schlüsselbegriffe bezogen, die ja heute in allen hegemonialen Diskursen auftauchen und unabdingbar dazugehören. Das ist also Identität. Und Identität und mir, und das ist ja schon eine uralte Obsession von mir. Mir geht es also in meinen Werken.
Não, a obsessão é o contrário disso. Na verdade, eu acho que talvez eu seja um escritor anacrônico, mas justamente o que tem o meu interesse por esses personagens que transitam de um lugar para o outro e por essa fluidez, enfim, esse deslocamento e esse terreno movediço em que os romances acontecem, tem a ver justamente com uma obsessão pela ideia de não pertencer. Quer dizer, isso é fundamental para mim. Ao contrário dessa ideia um pouco hegemônica da necessidade da empatia e do pertencimento, da identidade, para mim, nos meus romances, o que é principal é a ideia de não pertencer e a ideia de não se identificar. E porque, quer dizer, você só vai ter, você só vai conhecer o desconhecido se você conseguir quebrar com esse esquema hegemônico, de um círculo vicioso de identidade e empatia, né?
Also, um es noch mal ganz klar zu formulieren, meine uralte Obsession, zielt darauf hin ab, ich möchte diesen hegemonialen Diskurs von Empathie und Identität dadurch brechen, indem ich Personen oder Romanfiguren wähle, die keine fest umrissene Identität haben, die brüchige Identitäten haben, die sich nicht zugehörig fühlen, die im Aufbruch und Umbruch sind und sich an dieser Grenzlinien bewegen von sozialer Akzeptanz und versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen. Ja, ich glaube, das ist dann das Schlusswort. Wir hätten ja gerne noch weitergemacht. Ich hatte mir noch viele Fragen vorbereitet, aber wir können ja dann hinten, also einfach, wenn wir jetzt zum portugiesischen Stand umziehen, haben Sie ja Gelegenheit, die Fragen zu stellen, die jetzt hier nicht gestellt werden.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.